Vielen Dank für die freundliche Begrüßung, Herr Professor Beck. Ich soll verraten, was ich mache im Bengelhaus. Sie wissen vielleicht, wir als Lehrer haben bestimmte Aufgaben gemeinsam. Jeder begleitet eine Studentengruppe und jeder nimmt natürlich teil am geistlichen Leben. Morgen fangen wir schon 7:15 an mit unserer Gruppe, mit Andacht und gemeinsamen Frühstück. Wir werden am nächsten Mittwoch Abendmahl feiern miteinander. Und dann hat jeder natürlich so ein Schwerpunktthema und mein Thema legt sich nahe. Es ist die Missionstheologie. Da mache ich in diesem Semester auch meine Lehrveranstaltung. Da geht es dann nicht nur darum, wie begründe ich Mission biblisch in der Schrift, sondern wie ist es mit der Toleranz bestellt, mit der Wahrheitsfrage, aber auch, wie sage ich es richtig? Ganz nett sagte eine Studentin, die leider schon im Juli nicht mehr da sein wird, könnte man das mit dem persönlich vom Glauben reden vorziehen. Denn ich sage, bevor ich in die Mission, was weiß ich, wohin gehe, muss ich es doch meinen Kommilitonen erklären können. Das hat mich sehr gefreut, das ist ja unser Anliegen, gell? Wie sagen wir es und wem sagen wir es? Finden wir die richtigen Worte? Aber nicht nur Studierende jetzt aus meiner Gruppe kommen zum Gespräch. Ich bin ja jetzt die Pfarrerin, die anderen sind Pfarrer oder Religionspädagogen. Da kommen auch manchmal einfach Mädels aus der anderen Gruppe und wollen dann doch was ganz Spezielles wissen, was sie denken, das schwätze ich jetzt lieber mit einer Frau, so ist. Umgekehrt hat mir einer meiner Konventis gesagt, er ginge lieber zur Seelsorge zu einem der anderen, aber das ist ja ganz in Ordnung, gell? Da hat man dann vielleicht mehr Vertrauen. Ja. Jetzt haben Sie gesagt, Herr Beck, dass da ein Vers dazugekommen ist. Ich habe ja die Texte nicht ausgesucht, da war ja der Clemens Hägele maßgeblich auch mitbeteiligt, gell, Frau Knapp? Genau. Jetzt ist an dieser Petrusstelle einfach dieser Psalm zitiert. Ich habe da gar nichts dazu. Aber ich nehme schon was dazu, aber vielleicht nicht einzelne Verse, da nehme ich Sie jetzt gerne mit. Und jetzt ist es natürlich der vierte Abend. Und ich sage zum Clemens, du, das kann doch aber nur Überschneidungen geben. 5-mal das gleiche Thema. Dann hat er gesagt, das haben wir riskiert. Und dann halten wir es wie der Apostel Paulus, der gesagt hat, wenn ich euch immer dasselbe sage, das verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Vielleicht wissen Sie, dass er das mal schreibt. Und so starte ich jetzt ganz fröhlich. Vielleicht erinnern Sie sich, dass dieses Wort aus Psalm 34, suche Frieden und jage ihm nach, noch gar nicht so lange Jahreslosung war. Das war das Jahr 2019. Suche Frieden und jage ihm nach, das sind ja jetzt nur 6 Worte. Es gab schon längere Jahreslosungen, aber sie sind ja immer gerne kurz und prägnant. Und für dieses Thema ist vielleicht auch ganz gut, wenn es kurz, klar und prägnant ist. Suche Frieden. Denn wer wünscht sich das nicht? Frieden ist doch das Allerbeste. Wenn kein Frieden da ist, sondern Spannungen und Krieg, dann geht ganz viel kaputt. Ich bin mal mit jemand unterwegs gewesen in der Altstadt in Herrenberg. Die ist ja fast so schön wie die Tübinger. Sind Sie da mal vom Marktplatz hoch zur Stiftskirche gegangen? Da sind lauter so kleine, schnuckelige Häuschen, Fachwerk, ganz verwinkelt, richtig schön. Und an diesem Tag ist mir das so durch den Kopf gegangen, wie schön, dass es diese Stadt noch gibt. Und wie viele Städte gäbe es noch, wenn eben nicht Krieg so viel kaputt gemacht hätte. Und es ist ja nicht nur, dass Städte und Werte kaputt gegangen sind durch den Krieg vor vielen, vielen Jahrzehnten bei uns, sondern auch ganz viele persönliche Dinge, viel Lebenszeit, viel Seelen, die verwundet worden sind, viele Kinder, die heute noch darunter leiden, dass ihre Eltern im Krieg Schlimmes erlebt haben und auch Enkel. Also man merkt, es macht ganz viel kaputt und es ist so wichtig, dass wir Frieden haben. Man fragt sich wirklich, wie kann man guten Gewissens sowas aufs Spiel setzen? und dann mit militärischem Gerät den Lebensraum zerstören. Jesus sagt einmal, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Und dann fragt man sich, ja, schaffen die das? Also wenn ich meine Nachrichten lese oder ich lese gern Geo Epoche, da geht es, weil ich so ein bisschen geschichtsinteressiert bin, da geht es dauernd um Krieg und Streit. Sind nicht die Lauten die, die alles in Besitz nehmen? Wenn wir das jetzt heutzutage anschauen, müssen wir sagen, nee, die besitzen die Erde nicht, sie machen sie einfach kaputt. Da kann nachher niemand mehr leben. Ich erinnere mich aus meiner Schulzeit an ein markantes Gedicht, und weil die jetzt schon ein bisschen her ist, merken Sie, es war sehr markant. Es hatte eigentlich gar keinen Reim. Und es hatte auch gar nicht viele Worte, sondern das Gedicht hat davon gelebt, wie diese Worte angeordnet waren. Zu dem Gedicht gehörten zwei Zahlen, 1944 und 1945. Und zwei Worte, das Wort Krieg und das Wort Mai. Und dann müssen Sie sich mal vorstellen, da stand 1944 und darunter 12-mal das Wort Krieg für die 12 Monate dieses Jahres 1944. Das war die erste Strophe. Und die zweite Strophe war 1945 und darunter 4-mal Krieg. Januar, Februar, März, April und dann Mai. Nur das Wort. Das war so stark, weil es gezeigt hat, und Sie wissen ja, der Mai heißt nicht nur Friede, sondern das heißt ja Aufbruch, Leben, Neuanfang. Nächste Woche ist soweit. Ich denke, Sie freuen sich auch am Frühling, gell? Also man hat diesem Gedicht angesehen, was für ein Aufatmen das war und wie Friede wirklich Raum gibt für Leben. Und deswegen ist es kurz und knapp das Richtige. Sind jetzt 78 Jahre. Andere können es übrigens noch besser. Unsere Tochter hat ein Auslandssemester in Schweden gemacht und da habe ich sie besucht. Und dann sind wir auch einen Tag nach Stockholm gefahren und wir beide lieben es, mit dem Schiffle unterwegs zu sein. Das kann man in London und Berlin. Und so haben wir da auch so einen kleinen Ausflugsdampfer gekapert und sind dann unterwegs gewesen, haben eine Rundfahrt gemacht und kamen an einer Insel vorbei, eine ganz kleine Insel. Und da war ein einziges Gebäude, ein kleines Schloss. Und vor dem Schloss gab es eine schwedische Flagge. Ja. Und dann haben wir gehört, dass diese Flagge jeden Morgen gehisst wird und jeden Abend wieder eingeholt, solange es in Schweden Frieden hat. Und in Schweden sind es 200 Jahre. Da merken Sie, wie schwierig das gerade ist für Schweden. Wenn der Krieg so nahe rückt und man auf einmal gar nicht mehr unabhängig sein kann und neutral. Aber wir hoffen ja, der Schlosswächter oder Besitzer kann da lang noch seine Flagge rauf und runter holen. Die Jahreslosung macht also Sinn, Frieden tut gut. Eine andere Dimension bekommt sie für den, der einen Blick in den Zusammenhang dieses Wortes wirft. Das mache ich jetzt gleich mit Ihnen und das ist wichtig, denn politischer Friede, das ist ja weit weg, das sind ja die anderen schuld, gell? Es geht ja um uns, um den Frieden, für den wir verantwortlich sind. Und uns meint dieses Wort ja genauso. Jetzt möchte ich Sie mal bitten, das Gesangbuch zur Hand zu nehmen und dort Psalm 34 aufzuschlagen. Der stand nämlich drin. Das ist die Nummer 718. Der Psalm 34. Ich werde ihn jetzt nicht Ihnen lesen, ich zeige Ihnen nur was dran. Lesen dürfen Sie es zu Hause. Psalm 34. Jetzt gucken Sie mal ganz unten hin, ganz klein. Da steht, es sind Auszüge. Und was fehlt? Vers 15. unser Wort ist gar nicht drin. Also Sie müssen es unbedingt zu Hause lesen, gell? Psalm 34. Aber ich kann Ihnen trotzdem was dran zeigen. Es fehlt nämlich noch etwas. Und es ist wichtig zu wissen, es fehlt die Überschrift. Und die Überschrift lautet in der Lutherbibel ein Psalm Davids aus der Zeit, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn dann wegschickte. Das ist eine Geschichte aus 1. Samuel 21. Also ganz kurz. David war endgültig vor König Saul geflohen. Sauls Sohn Jonathan hatte David gesagt, dass sein Vater ihn hasst und dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis er ihn endgültig mit dem Spieß an die Wand bohrt. Sie erinnern sich sicher an diesen ganzen Zusammenhang, der schwermütige König Saul, der seinen Harfe spielenden Pagen David an seiner Seite hat und der zur Ruhe kommt und zum inneren Frieden, wenn der junge Mann singt. Aber dann ist natürlich David sehr beliebt und das spürt der Saul und es kommt der Neid und er fürchtet, dass David an seine Stelle tritt und er feindet ihn an und wenn er schwermütig wird, nimmt er eben seine Waffe und wirft nach ihm. Aber damit ist jetzt vorbei, es gibt keine Beruhigung mehr. Jonathan sagt, geh schnell und so flieht David Hals über Kopf. Er versteckt sich erst bei den Priestern in Nob, flieht dann aber weiter und erfährt später, dass Saul gar nichts heilig ist. Die Priester werden nämlich getötet. David merkt also, seinem Widersacher ist es bitter, bitter ernst. Und was macht er? Er denkt, ich bin ja am sichersten dort, wo Sauls Feinde sind, also bei den Philistern. Eigentlich könnte er ja da auch sicher sein, denn vor den Philistern hat der Saul ja Respekt, aber da ist ja noch die Sache mit Goliath. Also eigentlich kommt der David vom Regen in die Traufe, genauer gesagt, er steht im Thronsaal des Philisterkönigs Abimelech. Und was macht ein König mit seinem wehrlosen Feind? Muss man gar nicht überlegen, oder? Also greift David zu einem Trick. Er mimt einen epileptischen Anfall, so lange bis der König schließlich sagt, schickt ihn weg, Wahnsinnige haben wir genug. So rettet David sein Leben. Und dann singt er diesen Psalm. Er singt, jetzt können Sie reinschauen, ich will den Herrn loben alle Zeit. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Oder als einer im Elend rief, hörte ihn der Herr. Das ist der Hintergrund für diesen Psalm, für diese Worte. Das ist Davids ganz konkrete Erfahrung gewesen in diesem Moment. Bei Gott ist er geborgen. David singt ein Lied der Freude und der Erleichterung. Und dann fährt er fort, da wo im Gesangbuch eigentlich unser Vers jetzt stünde. Das ist, geht dann weiter. Reiche müssen darben und hungern. Das sind so die letzten fünf. Da singt er nicht mehr ein Lob, sondern er sagt, kommt her, ihr Kinder, kommt, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer gerne gut leben will und schöne Tage sehen, der muss mir jetzt zuhören. Und jetzt kommen so Weisheitssprüche. Also in unserer Sprache, wer gut leben möchte, wer wissen möchte, wie man richtig handelt, der soll mich jetzt hören, weil ich habe eine Erfahrung gemacht und die ist wichtig. Dann wird es konkret. Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen, tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Das steht da alles, wo da nichts steht bei Ihnen. Genau. Also wie gesagt, Sie müssen den Psalm daheim lesen. Und jetzt kommt das Spannende. Der David hält sich daran. In seinem Verhältnis zu Saul sucht er den Frieden. Und jagt ihm nach. Das ist ganz spannend. Wer diese Geschichte dieses Mannes liest, der erlebt einen taffen Kriegsherrn. David weiß, wie man sich behauptet. Er besiegt immer wieder diese kleinen Truppenkontingente der Feinde. Der ärgert sich so ein bisschen. Er hat immerhin eine Gruppe von 400 Leuten um sich gesammelt, die muss er versorgen. David kann kräftig hinlangen. Und wenn es um Saul geht, da sucht er nur eines, den Frieden. Das ist diese Geschichte, als David mit seinen Männern, einigen wahrscheinlich nur, sich in eine Höhle zurückzieht. Es war ja schattig, verborgen, zum Ausruhen. Und auf einmal steht Saul in der Eingang dieser Höhle und macht da ruht sich da auch aus, macht sein Schläfchen. Und seine Freunde sagen zum David, das ist deine Chance. Jetzt von hinten so mit dem Messer, das packst du. Und du bist der King aller Kings. Und David geht nach vorne. Oh, man kann sich die Spannung kaum groß genug vorstellen. Nimmt sein Messer und schneidet einen Zipfel vom Mantel ab und tut Saul nichts. Ich erinnere mich an meinen Ausbildungspfarrer, der hat mal in der Kinderkirche den Kindern eine spannende Frage gestellt. Er hat gesagt, stellt euch vor, in der Waffenkammer von David steht das Schwert vom Goliath und dann das kleine Messer aus der Höhle. Wo war der David stärker? Als er Goliath besiegt hat oder als er mit dem Messerle nichts getan hat? Er hat den Frieden gesucht, den Frieden mit seinem Feind. David hat nie ein böses Wort über diesen Mann gesagt. Er hat ihn unermüdlich verteidigt. Er hat gesagt, das ist Gottes Gesalbter. Ich taste niemand an, den Gott als König seines Volkes eingesetzt hat. David lebt, was er betet und denen anbefiehlt, die diese Lieder lesen. Und er schwingt nicht mehr eine Sonntagsrede. Das ist ihm richtig ernst, denn er weiß, wie leidvoll es ist, wenn uns der Unfriede treibt. Und deswegen sagt er, jagt nach dem Frieden. Selbst mit Wissen und Willen und Energie handelt so, dass sich der Streit legt. Ist ja interessant, dass hier steht, suchet Friede und jaget ihm nach. Das ist ja gar nicht friedlich, oder? Und tatsächlich, ich habe mal geguckt, Sie wissen ja, es gibt so einen genialen Bibelserver, da kann man sich Bibelstellen vergleichend darstellen lassen. Da tut tatsächlich neuere Übersetzungen sagen, wendet euch ab vom Bösen, tut Gutes, bemüht euch mit anderen in Frieden zu leben. Oder setzt dich für Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. Also das mit der Jagd, das ist doch dann doch wieder eine Waffe, oder? Und da werden ja auch Tiere getötet. Dazu geht ja auch ein Jäger auf die Jagd, weil er Wild erlegen will. Aber ich glaube, darum geht es nicht. Es geht um den Eifer, das Jagdfieber, die Hingabe, das Geschick, der Einsatz, der Entschluss, das Know-how. Das kann man ganz positiv füllen. Wenn ich mich mit Jahreslosung beschäftige, ich habe da auch geguckt, was habe ich da vor 3, 4 Jahren gemacht, dann bin ich immer ganz früh gespannt, was machen die Künstler mit diesem Text. Ist ja interessant, dass auch Zeichnen, Malen von Bibelworten oder Illustrieren eine Auslegung ist. Wie legen die verschiedenen Künstler dieses Motiv aus? Und da war da zum Beispiel ein Motiv, da stand eine junge Frau auf einer Düne und schaut übers Meer. Ein friedliches Bild. Und ich habe gedacht, das ist noch nicht. Die muss sich da ja nicht anstrengen, ist doch cool da, oder? Ist ja Urlaub. Dann gab es eine Karte, da war so ein kleiner Gartenzwerg mit einer riesen Waffe auf dem Weg, hat irgendwie gezielt. Hat mir auch nicht so gefallen, weil man will den Frieden ja nicht abschießen, gell? Ein anderes Bild war ein kleiner Cowboy, der sein Lasso geschwungen hat. Fange den Frieden ein. Jag ihm nach. Setz dich dafür ein. Nachjagen, da spürt man die Intensität. Jagen, das muss man wollen. Da muss man früh aufstehen, das tun die Jäger. Ich weiß nicht, ob sie jemand haben in ihrem Bekanntenkreis, der Jäger ist. Die sitzen da, wenn es noch Nacht ist, auch im Sommer. Nicht nur im Winter, da ist ja keine Kunst, gell? Jäger sind vertraut mit dem Verhalten des Wildes. Die ziehen entsprechende Kleidung an, die sind getarnt und auch geschützt. Die überlegen sich eine Strategie, die sind miteinander unterwegs, bei der Treibjagd zum Beispiel. Muss ja wirklich nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen, aber so dieses Gefühl der Zielstrebigkeit, diesen Eifer und die Lust, ich finde, das steckt da richtig drin. Und es geht ja um Frieden. Es geht um den Frieden. Er ist es wert, dass man sich für ihn einsetzt. Und manchmal ist es auch ganz gut, wenn einem einer dazu einen Tipp gibt. Wir haben das als Familie erlebt. Wie ist es, wenn man Frieden schließt? Ganz aktiv. Der Herr Beck hat schon gesagt, wir haben in Albanien gelebt und wir haben erst in einem Haus gewohnt, bis wir ins Nachbarhaus einziehen und dann dort auch die Jahre leben konnten. Der Vermieter hat gesagt, ihr bleibt nebenan bei meinem Bruder und ich bringe das hier alles in Ordnung und dann könnt ihr hier in ein schönes Haus einziehen. Das Problem war nur, der Besitzer hatte einen Hund im Garten, einen weißen Bären. Unsere Kinder haben ihn Lassie genannt. Der war so groß, dass er unserer kleinen einjährigen Melody so auf Augenhöhe gekommen ist. Sie wissen ungefähr, gell? Ist ja nett. Das Problem war nur, das war ein Wachhund. Und wir waren fremd. Und der war 100% noch nie in der Hundeschule gewesen. Wir waren einfach Eindringlinge. Was sollten wir machen? Unsere Kinder einsperren, nicht in den Garten lassen? Oder wir mussten Frieden suchen, Freundschaft schließen. Gott sei Dank war ein Neffe meines Mannes noch bei uns, der hat uns geholfen beim Umziehen und es war ein ausgewiesener Hundekenner. Und der hat gesagt, ihr müsst ihn füttern. Der hat nämlich nur von den Resten vom Essen gelebt, also was auch immer da übrig war, da gibt es keine Dosenfrucht für Hunde. Und das haben wir dann auch gemacht. Kam erst mal ein bisschen Brot, oh, und dann Käse, das hat er unheimlich geliebt. Und schließlich hat mein Mann ihm von seiner monatlichen Tour in die Hauptstadt sogar Hundefutter mitgebracht. Und da war er hell begeistert. Und wir waren beste Freunde. Wir haben ein Foto zu Hause, da füttert unsere Melody den Bären auf Augenhöhe. Ja, suche Frieden. Jage ihm nach. Nicht nur bei Mensch und Tier, auch unter uns. Und da braucht man manchmal wirklich eine gute Idee. So ein bisschen Einsatz. Und ich bin sicher, mancher von Ihnen könnte da erzählen, was ein kleines Geschenk, ein Anruf oder ein Hallo in einem anderen Menschen auslösen kann. Ich weitermache, würde ich den Posaunenchor bitten.